Als Lesung hören wir heute auf 1. Könige 17, die Verse 1 bis 6. 1. Könige 17, 1 bis 6. Stichwort ist ja heute Bewahrung und die Fürsorge Gottes, und das sehen wir hier am Beispiel des Propheten Elia. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen, nämlich jetzt an Elia: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auf dich schauen dürfen als einen Gott, der Wunder tut. Und der sogar die Raben fliegen lässt, die Brot und Fleisch bringen, uns nicht selber fressen, sondern dem Elia abgeliefert haben, treu so, wie du es ihnen geboten hast, und dass dir auch die Natur in allen Bereichen gehorchen und dienen muss. Und dass wir deshalb in diesem Wissen um deine treue Liebe und Fürsorge auch ganz getrost in die vor uns liegenden Zeiten hineingehen dürfen, auch wenn der Löwe um mich brüllt, wie wir es gerade gesungen haben, und die Finsternis hereinbricht, denn deinen scheint das Licht deiner Liebe jeden Tag. Und dafür loben und preisen wir dich von ganzem Herzen, danken wir dir, dass du auch jetzt in unserer Mitte bist, dass du uns durch dein Wort aufrichten, trösten willst. Alle, die es mit uns hören, befehlen dir auch die Kranken, Schwachen, Alten, auch die Demütigen, Mutlosen, Verzagten, vielleicht in diesen Tagen auch depressiv gewordenen zu Hause an, und dass sie doch mit uns zusammen den Blick auf dich richten und auch in ihrem Gemüt ermutigt werden. Wir haben es jeden Tag nötig in diesem Bösen, preisen dich dafür, dass wir es in dir dürfen und können. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Und als Predigttext schauen wir heute die ersten Verse vor allem von Offenbarung 12 an, nämlich die Verse 1 bis 6. Offenbarung 12, 1 bis 6. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel: siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Ich habe den Abschnitt und das Thema gestellt: die große Bewahrung. Ganz bewusst auch im Blick ein bisschen ein Kontrapunkt zur großen Trübsal, von der wir ja immer wieder auch reden, die große Bedrängnis. Aber ihr gegenüber steht, und das ist auch ganz bewusst ein Schwerpunkt in diesem Kapitel, die große Bewahrung. Die Auslegung dieses Kapitels ist aus mehreren Gründen nicht ganz einfach. Angefangen deshalb, weil es in Teilen weit zurückgreift. Es werden Ereignisse aus ganz verschiedenen Zeiten miteinander verknüpft, sodass im Detail unter den Auslegern große Meinungsverschiedenheiten bestehen, wo welches Geschehen exakt zeitlich einzuordnen ist. Soweit ich sehe, sind die Verse 1 bis 6 eine Zusammenfassung der beiden Hauptereignisse, die dann in den Abschnitten Verse 7 bis 12 und 13 bis 17 nochmals detaillierter geschildert werden. Johannes sieht zunächst als Zeichen am Himmel, was dann ab Vers 7 als reales Geschehen berichtet wird. Das ist zum einen die Frau, die einen Sohn gebiert, zum anderen der Drache, der aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird und die Frau und ihren Samen verfolgt. Im Grunde genommen lässt sich tatsächlich der wesentliche Inhalt dieses Kapitels in diesen beiden Sätzen zusammenfassen. Frau gebiert Sohn, Drache wird aus dem Himmel auf die Erde geworfen und verfolgt Frau und ihren Samen. Die Grundaussage des Kapitels ist klar, der Herr bewahrt die Seinen. Das ist der rote Faden, der sich durchs ganze Kapitel zieht. In diesem Fall das Weib, auch wenn der Teufel hier als roter Drache beschrieben, versucht, denen, die zum Herrn gehören, mit aller Macht Hass und Bosheit nachzustellen. Also an Feindschaft vom Bösen fehlt es definitiv in diesem Kapitel nicht. Aber der Herr kennt die Seinen und bewahrt sie sicher. Das ist die sehr klare, eindeutige Grundaussage. Im Detail wird es mit der Auslegung dann allerdings deutlich schwieriger. Liegt am erstens erwähnten Problem, dass Ereignisse aus verschiedenen Zeiten zusammengefasst und ineinander verwoben sind. Und zweitens, dass gerade hier in diesem Kapitel unterschiedliche Verständnisse zum Thema Israel und Gemeinde ganz wesentlich zum Tragen kommen und entsprechend massive Auswirkungen haben. Nach dieser Einleitung wenden wir uns der Auslegung im Einzelnen zu und beginnen mit Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Walwart weist darauf hin, dass der Begriff Zeichen, Semaion, hier das erste Mal in der Offenbarung erscheint. Und es ist nicht irgendein Zeichen, es ist ein großes, griechisch mega, kennen wir als Fremdwort, ein großes Zeichen. Es hat also eine besondere Bedeutung. Es erscheint im oder am Himmel. Griechische Präposition kann beides aussagen. Es ist eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Manche erinnern sich vielleicht noch, am 23. September 2017 war ein Sternbild am Himmel zu sehen, das durchaus Ähnlichkeit hatte mit dem, was die Offenbarung hier beschreibt. Unter etlichen Christen brach da eine gewisse Hysterie aus, ähnlich wie bei den vier Blutmonden der Jahre 2014 und 15. Auch damals, 2014 und 15, war die Konstellation durchaus interessant und beachtlich, denn alle vier Blutmonde fielen auf wichtige Termine des jüdischen Festkalenders, nämlich der erste und dritte, auf die Passahfeste 2014 und 15 und der zweite und vierte Blutmond auf den ersten Tag des Laubhüttenfests 2014 und 15. Ich halte es durchaus für möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass der Herr mit diesen Zeichen sowohl mit den Blutmonden von 2014-15 wie auch mit diesem Sternenkonstellation September 2017 darauf hingewiesen hat, dass wir wesentlichen Ereignissen, speziell denke ich bei den Blutmonden des Volk Israel betreffend und auch bei diesem Sternenbild, Sternenkonstellation Offenbarung 12 betreffend, dass wir diesen Ereignissen durchaus sehr nahe gekommen sind. Ähnlich übrigens auch 9-11. Ich war damals sofort der Überzeugung, schon 2011 war es ja, glaube ich, nein, 1 war es, sagenumwobene Einsturz von mindestens 3 WTC-Gebäuden, im Blick waren ja immer nur die 2 Türme, dass da WTC-7, das eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, unter einer Sprengung plötzlich auch zusammenbrach. Das haben viele bis heute noch nicht mitbekommen. Aber es war eben das World Trade Center, das Welthandelsgebäude. Und dass auch da durchaus ein Zusammenhang mit Offenbarung 17, 18 zu sehen ist. Und dass es eine Vorankündigung des Herrn war, ganz egal wer und was da dahinter stand, politisch jeweils. Aber dass der Herr ein Signal gesetzt hat, diese Ereignisse sind relativ nah herbeigekommen. Aber mehr als einen allgemeinen Hinweis kann man daraus meines Erachtens nicht ableiten. Alle Berechnungen und Spekulationen, die darüber hinausgehen, halte ich für höchst problematisch. Ist nun die Frage, wer ist diese Frau, die da am Himmel erscheint? Im Grundsatz sind sich die Ausleger wohl so weit einig, dass diese Frau das Volk Gottes darstellt. Auseinandergehen die Meinungen bei der Frage, welches Volk Gottes, beziehungsweise welcher Teil, nämlich Israel oder die Gemeinde. Zunächst, egal ob Israel oder Gemeinde, für die meisten Ausleger steht der Kampf des Volkes Gottes in der Bedrohung durch Satan im Vordergrund, samt der Bewahrung, die die Gemeinde in diesem Kampf erfährt. Wobei das meines Erachtens nicht ganz zutrifft in dieser Akzentuierung, weil das Bild interessanterweise, wenn man genau hinguckt, eben nicht vom Kampf spricht, sondern eigentlich nur von der Bewahrung. Der Kampf findet bei genauem Hinsehen gar nicht statt. Das ist meines Erachtens auch ein wichtiges Detail dieses Kapitels. Es findet wohl der Angriff, der wiederholte und versuchte Angriff Satans statt. Aber hier in Offenbarung 12 wird die Frau von diesem Angriff weg an einen sicheren Ort entrückt. Es kommt also nicht zum Kampf. Praktisch alle Auslegungen, die ich dazu gelesen habe, werden dieser Tatsache gar nicht gerecht. Es kommt nicht zum Kampf, zumindest nicht in diesem Kapitel. Wir wissen wohl alle, dass die römisch-katholische Kirche von diesem Bild natürlich ganz wesentlich auch ihre Mariendarstellung ableitet. Die Himmelskönigin, die als Urbild der Gemeinde hier mit den Gestirnen des Himmels begleitet, geschmückt erscheint, weshalb Maria mit der Farbe Weiß, der Farbe der angeblichen Unschuld, ihrer Jungfräulichkeit, mit der Madonnenlilie und dann eben das dunkle Himmelsblau. Allerdings ist hier eines sicher, Maria ist bestimmt nicht gemeint, zumindest nicht im Wesentlichen. Vordergründig schwingt sie natürlich als diejenige, die Jesus zur Welt gebracht hat, in diesem Bild durchaus mit. Aber eben nur vordergründig und punktuell, denn Maria wird nicht entrückt, in die Wüste gebracht, etc. Das trifft alles für sie nicht mehr zu. Maria ist gestorben, wie alle anderen auch. Und wie alle anderen Gläubigen, die verstorben sind, ist ihre Seele beim Herrn und ihr Leib wartet auf die Auferweckung und Auferstehung. Grünzweig und andere deuten die Frau auf die Gemeinde, ein Teil der Ausleger, wobei meines Erachtens die Frau nicht oder zumindest nicht schwerpunktmäßig die Gemeinde sein kann. Die Frau ist, soweit ich es überblicke, in der Bibel eigentlich nie die Gemeinde. Da muss man unterscheiden zwischen Frau und Braut. Denn die Gemeinde ist gerade auch in der Offenbarung die Braut. Auch als neutestamentliche Gemeinde aus Heiden und Juden, wir sehen es beim himmlischen Jerusalem, Offenbarung 21, da ist dann die vollendete Gemeinde, aber immer noch Braut, interessanterweise nicht Frau. Also in der Offenbarung wird die Gemeinde ganz stark als Braut wahrgenommen und auch sonst. Das Weib ist Israel, denn mit ihm hat sich Gott ja schon verheiratet im Alten Bund. Die sind verheiratet, wenn auch im Moment gewissermaßen geschieden, aber trotzdem verheiratet, getrennt lebend im Wesentlichen, leider, als Teil des Gerichtes Gottes, aber verheiratet. Die Hochzeit für die Gemeinde, das sagt ja auch die Offenbarung ganz deutlich, steht dagegen noch aus. Offenbarung 19, diesem Ereignis, dem großen Hochzeitsfest des Lammes mit der Gemeinde, geht die Gemeinde erst entgegen. Sie ist die Braut, die sich der Herr als Makellose und Geschmückte bereitet. Und die Hochzeit findet statt, wenn der Bräutigam Christus wiederkommt. So auch das Gleichnis von 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen. Genau, mit den weiteren Stellen plage ich euch jetzt im Moment nicht. Das Problem mit der Deutung der Frau, ich hatte es schon gesagt, liegt darin, dass große Teile der von der Reformation her geprägten Theologie von der Stellvertretungslehre geprägt sind. Die sagt, dass die neutestamentliche Gemeinde mehr oder weniger komplett an die Stelle Israels getreten wäre, beziehungsweise sich eben in ihr diese Linien komplett vereinern und auflösen, auch die alttestamentliche Linie darin komplett erfüllt. Diese Stellvertretungstheologie ist meines Erachtens falsch. Darauf bin ich mehrfach und ausführlich in der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie eingegangen, will ich hier nicht wiederholen. Weil aber nun ein breiter Strom der Theologie diese bleibende wichtige Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde bestreitet, ist mir immer wieder aufgefallen beim Büchern, auch von Amillennialisten, Postmillennialisten etc. Wissen Sie mit der alttestamentlichen Endzeitprophetie, die die Wiederherstellung Israels in der Endzeit zum hauptsächlichen Thema hat, nicht wirklich mehr etwas anzufangen? Und ebenso mit der Offenbarung. Mir ist das ganz stark aufgefallen an einem Buch, das mir mehrfach empfohlen wurde, ich dann auch irgendwann mal gekriegt habe. Ich glaube, es heißt, der Drache kommt. Vieles sehr gut ausgeführt. Und der Autor war ursprünglich auch ein Prämillennialist, also der so die klassische Theorie vertritt mit Israel und so weiter und Jesus kommt wieder, dann das tausendjährige Reich, hat sich dann in seiner Theologie geändert und einen Schlussteil verändert. Und ich war eigentlich damals ganz entsetzt, als ich dann das gelesen habe, das Buch, und jetzt, wo es wirklich relevant geworden wäre mit der Offenbarung, was jetzt wirklich kommt, hat er eigentlich nichts mehr zu sagen gehabt. Weil wenn ich in der Offenbarung nur noch irgendwo mal alles das sehe, was für die ganze Gemeindezeit gilt, aber nichts mehr spezifisch für die Endzeit wirklich, dann löst sich die Offenbarung eigentlich in ein nebulöses Nichts auf, in eine Wiederholung von geistlichen Allgemeinplätzen, die wir eigentlich schon genug kennen und wo die Offenbarung substanziell aber dann nichts Wesentliches mehr beiträgt. Und mir ist auch dieser Tage noch mal ganz bewusst geworden, an einem Bibelwort zu diesem Thema um Israel, auch der sogenannte Triumphalismus, der zunehmend auch in evangelikalen, schwärmerischen Kreisen sich verbreitet, dass man meint, dass die Gemeinde am Schluss nochmal gewaltige Erweckungen erfährt, Transformationslehre, die Gemeinde die Welt durchdringt und am Schluss, wenn der Herr wiederkommt, eine völlig verchristlichte Welt, eine nicht entchristlichste, sondern für den Glauben weitgehend gewonnene Welt, hat darin ihren Ursprung. Weil man die Verheißungen, die für die Wiederherstellung Israels gelten, die endzeitliche und tausendjährige Reich, auf die Gemeindezeit vor der Wiederkunft Jesu bezieht. Und die ganzen großartigen Verheißungen, die Gott, die Jesus dem wiederhergestellten Israel durch seine Wiederkunft gibt, auf die Gemeindezeit, zumindest auf deren Schlussphase, überträgt. Und damit nach meiner Erkenntnis komplett falsch daneben liegen muss, auch eine komplett falsche Zukunftsvorstellung von dem hat, was die Gemeinde in den kommenden Jahren zu erwarten hat. Dieses Bild nun, die Frau mit der Sonne begleitet, Mond unter ihren Füßen. Manche Ausleger verweisen hier auf den Josefstraum, wo ja Josef seine Geschwister sieht und die Eltern als Sonne und Mond. Man mag da eine Entsprechung irgendwo ansatzweise sehen, aber dass die hier wirklich gemeint sind, halte ich für weniger wahrscheinlich. Fritz Grünzweig weist auf die Sonne als Licht Gottes hin, die das Volk Gottes umgibt. Gemäß Psalm 84, Gott der Herr ist Sonne und Schild. Sicher auch ein schöner und nicht falscher Gedanke. Allerdings relevanter halte ich den Hinweis eines anderen Auslegers auf Jesaja 60, Vers 1 bis 3 und Vers 20. Da ist die Sonne ein Sinnbild für die künftige Herrlichkeit Israels. Und es heißt dort an Israel gerichtet, im Blick auf seine endzeitliche Wiederherstellung in Vers 1, bekannter Weihnachtstext auch, mache dich auf, werde Licht. Und dann in Vers 20, deine Sonne an Israel gerichtet, deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond wird nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Also ich neige eher dazu, dass hier diese Verheißung von Jesaja 60 ganz stark, wo auch die Sonne und der Mond mit vorkommen, als bleibendes Licht, das sie umgibt, das direkte und das indirekte Bezug haben zu diesem Kapitel 12, Offenbarung. Die 12 Sterne werden in jedem Fall wieder aufs Volk Gottes gedeutet, entweder auf die 12 Apostel, die Gemeinde Jesu, oder die 12 Söhne Jakobs und Israel. Zwar erscheint die Zahl 12 auch im neuen Bund im Blick auf die 12 Apostel, entsprechend im himmlischen Jerusalem. Ansonsten müssen wir aber sehen, spielt die 12 für das Volk des neuen Bundes keine wirkliche Rolle. Dagegen im Blick auf die 12 Söhne Jakobs umso mehr. Die 12 ist nicht die Zahl der Gemeinde. Wir sehen es zum Beispiel, ist mir heute Morgen noch durch den Kopf gegangen, auch an den Sendschreiben. Wenn die 12 die typische Zahl für die Gemeinde wären, hätten es logischerweise eigentlich 12 Sendschreiben sein müssen, sind aber 7. Die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden wird, wenn überhaupt, eher repräsentiert durch die Zahl 24, die 24 Ältesten am Thron Gottes und auch eben im himmlischen Jerusalem durch die 12 Tore und die 12 Grundsteine, zusammen wieder 24. Diese Frau in diesem Bild nun ist schwanger und schreit in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und indem sie das beschreibt, Johannes, dieses Bild, wechselt jetzt urplötzlich das Bild. Eben wird uns gezeigt, eine Frau, die unmittelbar vor der Entbindung steht, aber jetzt wird nicht etwa die Geburt des Kindes berichtet, sondern mitten in diesen Geburtsvorgang hinein erscheint ein zweites Zeichen, ebenfalls am Himmel. Ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Diese Beschreibung weist ihn eindeutig als Antichristen aus, beziehungsweise noch genauer als den, der hinter ihm steht, nämlich Satan höchst selbst. Manche Ausleger weisen bei diesem roten Drachen auf China hin. Ich denke, das ist ein interessanter Hinweis, der gerade in unseren Tagen an Aktualität gewinnt. Da haben wir durchaus erstaunliche Parallelen. Rot ist in der Farbe, ist die Farbe Chinas, die Hauptfarbe seiner Flagge. Und wir wissen alle wahrscheinlich, China verehrt den Drachen, der ein sehr ausgeprägter Schlangendrache ist. Also die Nähe zu Satan ist im chinesischen Drachen völlig unübersehbar. Und wenn wir dann ganz aktuell die letzten 2 Jahre bedenken, welche Rolle China im endzeitlichen Corona-Geschehen von Anfang an gespielt hat, dann sollte uns das durchaus zu denken geben. Und meines Wissens bis ins Paul-Ehrlich-Institut hinein. Ich habe nochmal im Internet geguckt, nichts gefunden, aber meines Wissens spielt irgendein ranghoher Chinese im Paul-Ehrlich-Institut mit eine Rolle, obwohl der gar kein Deutscher ist, man fragt sich da. Ich hatte aber ja schon mal darauf hingewiesen, Amerikaner, die an der chinesischen Elite-Universität im Kuratorium sitzen. Also diese Verflechtungen da global rings um China, dieses Land, das da so für uns unvorstellbar weit im Osten ist, das wir gar nicht richtig auf dem Schirm haben, hat auch für uns längst eine immense Rolle gewonnen. WHO, China, auch eine ganz wichtige Schiene. Und von China kam meines Wissens auch die Empfehlung der frühzeitigen Zwangsbeatmung sogenannter Corona-Patienten mit den längst bekannten katastrophalen Folgen. Und der Witz ist, das wussten eigentlich alle. Das war ganz klar, dass eine Zwangsbeatmung ein hochgefährlicher Eingriff ist. Und das hat man in der Vergangenheit bei einer Lungenentzündung und so weiter auch nicht notwendigerweise gemacht. Man hat viel, viel, viel früher, meines Wissens auf ausdrückliche Empfehlung aus China, Zwangsbeatmungen gemacht, als man das früher gemacht hat. Ist davon weitgehend, soweit ich weiß, wieder weggekommen, weil man die katastrophalen Folgen, nämlich vielfache Todesfolge und Langzeitschäden, bei denen die es überlebt haben, gesehen hat. Und von der Effizienz des totalitären Regimes in China, mancher erinnert sich noch mit Entsetzen dran, an unseren heutigen Bundes, was ist er, das Männle, Arbeitsminister, genau, Habeck, der hat ja vor, im letzten Jahr irgendwann war es, glaube ich, mal in einem Interview geschwärmt von der Effizienz des chinesischen Regimes. Ausgerechnet Grüne, man muss sich überlegen, wer legt denn seit Jahren und Jahrzehnten unsere Wirtschaft lahm? Mit Unmengen an Einspruchsverfahren und. Wir denken an den Juchtelnkäfer, an die Zahneidechse und alles mögliche andere, ja? Und gerade diese Grünen, die seit Jahren und Jahrzehnten mit ihrem Wahn die Wirtschaft und Entscheidungsprozesse blockieren, genau deren Chef, Mitchef, der schwärmt jetzt von der Effizienz, von der kurzen Wegen eines chinesisch-totalitären Regimes. Wahnsinn. Auch da merken wir, welche Rolle China bekommen hat. Und China ist ohne Zweifel Vorreiter bei der Totalüberwachung der Menschen, einschließlich eines sozialen Überwachungskredit- und Belohnungssystems. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen und Da läuft sicher manchem deutschen totalitären Unrechtherrschenden auch schon das Wasser im Mund zusammen und kriegt ganz feuchte Augen, wenn er daran denkt. China hat ohne Zweifel eine Vorreiterrolle bezüglich der endzeitlichen und satanischen Totalüberwachung und Totalunterdrückung der Menschen. Von daher ist der Blick nach China mit dem roten Drachen nicht ganz falsch, aber sicher auch wiederum nur am Rande, denn mit dem roten Drachen ist im Kern hier sicher nicht China gemeint, sondern Satan. Er erscheint als Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und auf seinen 7 Köpfen 7 Kronen. Entspricht fast exakter Beschreibung des Tieres, Offenbarung 13,1, mit einem Unterschied, dass dort die Kronen auf den 10 Häuptern sitzen und nicht auf den Köpfen, Hörnern, dort bei den Hörnern, hier auf den Köpfen. Da werden wir bei Offenbarung 13 noch drauf kommen. Hier steht auch etwas ganz anderes im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Vers 4. Dieser Vers dürfte zusammen mit der ausführlicheren Schilderung des Geschehens in den Versen 7 folgende der vielleicht am heftigsten umstrittene Teil im ganzen Kapitel sein. Denn gerade in der Verbindung mit den Versen 7 folgende scheint meines Erachtens sicher, dass es sich hier um das Hinabgeworfenwerden Satans und seiner Engel auf die Erde geht. Die Ausleger diskutieren heftig, ist dieser Sturz Satan das, wovon Jesus in Lukas 10,18 spricht. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und Johannes 12,31, kurz vor seinem Tod am Kreuz, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Oder haben wir es mit einem späteren Ereignis zu tun, das jetzt erst in der Zeit der 7. Posaune geschieht? Ich denke, zur Beantwortung der Frage müssen wir den Zusammenhang beachten. Vorausgeht ja der Hinweis, das Zeichen, die Frau, die einen Sohn gebiert. Dass es sich bei diesem Sohn um Jesus handelt und seine Geburt im Stall von Bethlehem vor 2000 Jahren, daran kann meines Erachtens kein Zweifel sein. Denn allein auf ihn trifft zu, was dann in Vers 5 gesagt ist, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Dieser Sohn ist nach Psalm 2, 6 bis 9, Offenbarung 2, 27 und insbesondere Offenbarung 19, 15, der wiederkommende Herr. Ich deute es nur an, aber um euch nicht noch wuschiger zu machen, ist ein schwieriges Kapitel mit unendlich vielen Querbezügen. Auch zum Beispiel Offenbarung 2,27, da geht es eigentlich mit um die Gemeinde. Wer überwindet, der wird mit eisernem Stab weiden. Da kommt die Gemeinde durchaus wieder mit in den Blick, indirekt, weil sie als sein Leib Anteil hat an seinem Handeln. Also das sind schon ganz enge, vielfach miteinander verwobene Bilder und Ereignisse. Aber die Hauptrichtung geht hier um die Geburt, um die Menschwerdung Jesu. Und um ihn zu verschlingen, Vers 4, steht der Drache vor der Frau. Und wichtig ist, die Frau ist für den Drachen im Moment völlig uninteressant. Seine ganze Aufmerksamkeit ist auf das Kind gerichtet, das jetzt geboren werden soll. Die Frau allein ist für ihn ungefährlich, versuchlich und schuldig. Sie allein kann er schnell überwinden. Aber ihr Sohn bedeutet für den Feind Gottes höchste Alarmstufe. Er ist der Einzige, der ihn völlig bezwingen kann. Der Sohn Gottes, der aus der Heilsgemeinde des Alten Bundes geboren werden sollte. Allerdings, das ist jetzt der Witz, Satan, das Schöne, Satan kann diesem Sohn nichts tun. Und ja, auch der Tod Jesu am Kreuz von Golgatha ist ja kein Sieg Satans über den Messias gewesen. Im Gegenteil, es war der totale Sieg Jesu über alle Macht des Teufels und des Todes. Der Sohn wird hier vom drohenden Maul des Drachen weg entrückt. Ich hatte gesagt, ein Kampf findet nicht statt. Die Gefahr ja, das aufgesperrte Maul des Drachen ist da, aber der Sohn wird geboren und quasi im gleichen Augenblick, hier zusammengefasst das Entscheidende, entrückt zu Gott, zum Thron. Offenkundig ist der Zusammenhang mit der Geburt Jesu, Kindermord in Bethlehem, der da sicher irgendwo mit im Bild angedeutet ist, die Flucht nach Ägypten, aber eben vor allem die Entrückung Jesu durch die Himmelfahrt zum Thron Gottes. Soweit ich sehe, gibt es keinen anderen Sohn, auf den all das in dieser Weise zutreffen würde. Und da das Geschehen der Verse 3 und 4 mitten in die Erdenjahre Jesu, mitten in seine Geburt und Kreuzigung, Himmelfahrt hineingebettet ist, sehe ich auch keine andere Möglichkeit, als dass das, was mit Satan geschieht, in diesen Zeitraum hineingehört. Satan, der mit seinem Schwanz den dritten Teil der Sterne nach sich zieht, mit auf die Erde wirft. Ich sehe eigentlich im Moment keine überzeugende Möglichkeit, dieses Geschehen auf einen späteren Zeitpunkt und damit zeitlich aus seinem Kontext komplett heraus zu datieren. Wobei auch hier eine Mehrdeutigkeit mitschwingt. Wir denken an Daniel 8, Vers 10 folgender, wo gesagt ist, und es, das Horn, das sich ja dann erhebt, bis zu den Höchsten im Himmel hinauf, warf einige vom Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Auch eine schwierige Stelle, Daniel 8, über die viel diskutiert wird. Wichtig ist, dort ist der Akzent ein anderer. Dort zertritt Satan die Sterne, die er auf die Erde wirft. Tut er hier nicht. Werden das in den Versen 7, so Gott will, nächsten Sonntag nochmal näher anschauen, in den später, was da noch weiter dazu kommt. Nachdem der Sohn zu Gott und seinem Thron entrückt wurde, kann auch die Frau fliehen. Wir haben es, werden wir nächsten Sonntag auch nochmal sehen, mehrere Stationen oder mehrere Schilderungen, Aspekte dieser Bewahrung der Frau. Im Moment ist die Frau, die selber aktiv flieht, floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit sie dort 1260 Tage lang, man sie dort ernähre, Vers 6. Und mit diesem Vers sind wir dann urplötzlich von Vers 5, Himmelfahrt, entrückt zu Gott und seinem Thron, am Ende dieser Zeit. Wir haben bei dieser Versorgung der Frau und der Wüste, denke ich an Matthäus 24, 15 zu denken, folgende, wo Jesus sagt, wenn er nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Die Berge Judäa sind Wüste, nämlich Steinwüste. Diese Mahnung Jesu entspricht inhaltlich durchaus genau Offenbarung 12. Und wir müssen sehen, mit welcher Dringlichkeit Jesus diese Flucht vermittelt und gebietet. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Gemeint ist nämlich nicht vom Dach über die Innentreppe ins Haus, dann auch schnell was mitnehmen, Brieftasche, wichtige Familienpapiere, Familienstammbuch, Sparbüchle etc. Nein, sondern direkt Außentreppe vom Dach runter und nix wie weg. Die Rettung des reinen, nackten Lebens. Ebenso, wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Dabei ist der Mantel in den kalten Nächten im Gebirge eigentlich ein überlebenswichtiger Gegenstand. Aber auch hier nochmal, die Rettung des reinen, nackten Lebens ist wichtiger als sogar der Mantel. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist. Nun bricht über das Volk Gottes eine Bedrängnis herein, wie sie seit Menschengedenken selbst in der Zeit der Sintflut nicht gewesen ist. Das ist die große Trübsal, die 1260 Tage dauert, die Bedrängnis. So lange wird das Volk Gottes, das Weib in der Wüste, von Gott versorgt und ernährt. Wir sehen viele Bilder und Prophetien der Bibel, die auf diesen Aspekt hinweisen. Hosea 2, 16 folgender. Da verheißt Gott, dass die Zeit kommen wird, wo er Israel wieder annimmt. Wo zu denen heute gesagt wird, ihr seid nicht mein Volk, dort Vers 1, Hosea 2, 1, dann inhaltlich Vers 16 anschließt, darum, siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tal der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Durch den Propheten Hosea hat Gott also schon 800 Jahre vor Johannes dasselbe vorhergesagt. Bevor Gott Israel endgültig wiederherstellt, wird er sein Volk nochmal in die Wüste führen. Diese Zeit in der Wüste war eine Zeit des Zurechtbringens und der Vorbereitung, das gelobte Land einzunehmen. Es war ja nicht nur eine Zeit äußerer Not, Knappheit, es war auch eine Zeit des absolut tagtäglichen Angewiesenseins auf Gott. Die Israeliten wären ja schlicht in kurzer Zeit verhungert, wenn nicht jeden Morgen das Manna da gewesen wäre und am Tag vor dem Sabbat genug, dass es für 2 Tage reicht. Sie haben 40 Tage lang von der absolut 150%igen Zuverlässigkeit des Herrn gelebt, jeden Tag um den anderen. Vorbereitung. Ich denke, es ist auch für uns wichtig, in diesen Tagen uns wieder auf Zeiten einzustellen, wo wir möglicherweise jeden Tag von der absoluten Zuverlässigkeit unseres Herrn leben. Das ist die Bedeutung der Wüste. Genau das soll am Ende wieder geschehen. In der Wüste bereitet Gott sein Volk darauf vor. Entsprechend zu Hosea wohl auch Jeremia 31,2 über das künftige Heil Israels. Gott hat es ja durch viele Propheten auf vielfache Weise immer wieder angekündigt, was kommt. So spricht der Herr: Das Volk derer, die dem Schwert entronnen sind, hat Gnade gefunden in der Wüste, als Israel wanderte, um zu seiner Ruhe zu kommen. Und Vers 7, und verkündet, Lob singt und sprecht, gerettet hat der Herr sein Volk, den Überrest Israels. Und interessanterweise hat auch Adolf Schlatter, der ansonsten meines Wissens eher die Stellvertretungslehre vertritt, den Zusammenhang gesehen und sagt, Hosea 2 hat die jüdische Gemeinde lebhaft beschäftigt und die Erwartung begründet, in der Endzeit müsse das Volk, bevor sich Gott an ihm verherrliche, dadurch eine Erprobung bestehen, dass es wie einst nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste auf Gott wartet. Also auch Adolf Stadler stellt fest, Offenbarung 12 bestätigt diese Auslegung von Hosea 2. Die Frau, die hier in die Wüste entfliehen kann, könnte der Kern Israels sein, die 144.000 Versiegelten. Greift da an dieser Stelle schon kurz vor aufs Ende des Kapitels. Das wohl ein Teil, vielleicht die 144.000 Versiegelten, tatsächlich es genauso macht, wie Jesus es geboten hat, sofort und unverzüglich flieht und fliehen kann. Ein Rest, das möglicherweise nicht schafft, aus welchen auch Gründen auch immer. Wir sehen da 2 Teile noch. In jedem Fall hat Gott dieser Frau, diesem Kern seines Volks, in der Wüste einen Ort bereitet, an dem sie 1260 Tage ernährt wird. Und wir haben natürlich ganz bewusst als Lesung 1. Könige 17, 1-6 gehört, den Bericht, wie Elia von Gott durch Raben am Bach Krit versorgt wird. Und das ist ja auch heute für viele, die sehen, was schon geschieht und was noch geschehen wird, die bange Frage, wie sollen wir da durchkommen? Wie sollen wir das alles überleben, diesen Irrsinn und dieses Böse? Und wir haben es gerade vorhin noch vor dem Gottesdienst zu zweit miteinander gesprochen. Es ist ja Wahnsinn, die Lage entspannt sich ja. Ich habe nochmal reingeguckt, aktuell vor heute habe ich die Intensivregisterzahlen noch nicht gesehen. Statista, aber letzte Woche 2300 und ein paar zerquetschte, wenn ich mich recht erinnere. Im Dezember hatten wir knapp 5000. Das heißt, wir hatten in den letzten 8 Wochen eine Halbierung der Intensivbettenbelegung durch sogenannte Corona-Patienten. Politiker verschiedener Parteien stellen ja mittlerweile fest, dass ja die Zahlen gar nicht stimmen, dass wir überhaupt keine zahlenmäßige Ausgangsbasis haben. Also es wird immerhin mittlerweile sogar öffentlich diskutiert und moniert von Politikern, dass er gar nicht unterschieden wird bei denen, die als Corona-Patienten im Krankenhaus sind, ob die jetzt mit Corona, weil man bei der Standarduntersuchung überraschenderweise Covid-19 festgestellt hat, oder ob die wegen Corona da liegen und mittlerweile sogar in manchen Krankenhäusern, Bundesländern bekanntermaßen fast 2/3 nicht wegen, sondern lediglich nicht wegen Corona, sondern mit einem falsch positiven PCR-Test da liegen. Aber trotzdem in der offiziellen Statistik selbstverständlich als Corona-Patienten laufen. Dann können wir noch vieles dazu sagen. Und während die Lage sich erfreulich entspannt, die Inzidenzen steigen natürlich, weil ja getestet wird wie wahnsinnig und wir unmassen logischerweise einen falsch positiven Testergebnissen haben. Aber während sich die tatsächliche Lage entspannt, werden die Maßnahmen ständig weiter verschärft. Und obwohl auf der einen Seite davon die Rede ist, dass wir jetzt langsam in eine endemische Lage übergehen, wird gleichzeitig über die Impfpflicht diskutiert. Absurder, bizarrer, verrückter, wahnsinniger kann es eigentlich kaum gehen. Und da ist schon die Frage, wie soll man in diesem ganzen Wahnsinn, der sich ja durch keine Fakten beeindrucken lässt, komplett faktenwidrig, praktisch zu 100%, wie soll das noch werden? Und es ist sicher richtig, dazu hat uns der Schöpfer unseren Verstand gegeben, dass wir uns darüber aktiv Gedanken machen, uns darauf vorbereiten, auch mit manchen Äußerungen, Vorkehrungen, soweit möglich. Allerdings habe ich auch schon gesagt, werden wir mit unseren Möglichkeiten da sicher an Grenzen stoßen. Und auch unsere Grenzen zu sehen, das ist so wichtig, muss uns nicht in Panik führen. Wir müssen es nicht verdrängen. Ich denke, viele in diesen Tagen können überhaupt nur überleben und werden psychisch nicht krank, weil sie es verdrängen, weil sie es anders gar nicht aushalten könnten. Wir müssen es nicht verdrängen. Wir dürfen den Fakten, wie sie sind, in aller Brutalität ins Auge sehen und dürfen dabei ganz getrost und gelassen bleiben. Wir haben einen Herrn, der für uns sorgt. Wie er das machen wird, dürfen wir getrost ihm überlassen. Elia hat doch die Raben geschickt. Was für ein gewaltiges Wunder. Er hat ihnen die Raben geschickt. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, Raben, die klauen Brot und da lässt einer auch schon mal was fallen. Okay, also wenn irgendwo bei mir ein halb abgenagter Hühnerflügel vor die Haustür fällt oder irgendwas, dann mag das mal Zufall gewesen sein. Ja? Aber dass der Elia da Tag um Tag pünktlich morgens und abends versorgt wird, da kann man halt von Zufällen nicht mehr reden. Das ist das Werk des lebendigen Gottes, seine wunderbare Fürsorge. Und wir hatten schon geguckt, kurz auf die Wüstenwanderung, 40 Jahre, Tag um Tag, das Manna. Und einmal waren sogar ein riesiger Schwarm Wachteln dabei und das Wasser auf vielfältige Weise. Wir dürfen gewiss sein, dass Gott, dass unser himmlischer Vater heute nicht weniger fürsorglich ist als damals. Und darüber freuen wir uns von Herzen und das versuchen wir auch jeden Tag, das sein zu lassen, was unsere Herzen prägt, was unser Denken erfüllt und bestimmt, damit es auch unsere Gefühle erfüllt. Da muss auch jeder für sich selber sehen, im Aufsehen auf den Herrn, wie er das hinkriegt. Also Zeitung haben wir schon lange nicht mehr und ich habe auch angefangen, Nachrichten immer weniger anzugucken. So ein bisschen muss man noch gucken, womit sie dem Volk die Hucke verlügen, damit man das am Rande so voll noch ein bisschen mitkriegt. Aber insgesamt tut man gut daran, seine Seele, sein Inneres vor diesem ganzen Bösen so weit wie möglich zu schützen, so viel Gutes und so viel von der Begegnung mit Gott hineinzulassen, damit auch unsere Grundstimmung in unserem Leben so geprägt ist vom Herrn her und von der Begegnung mit ihm, dass wir diesem Bösen widerstehen können. Dazu wünsche ich euch alle seinen Geist und seinen Segen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir können dir gar nicht genug danken für diese Tatsache, dass über allem, ganz egal, was sonst auch umgeht in dieser Welt, die große Bewahrung steht, unter der wir leben dürfen, in dir und mit dir. Und dass das Leben mit dir eben nicht einfach nur eine Vertröstung aufs Jenseits ist, auch wenn das Wichtigste ohne jeden Zweifel noch kommt und es unvorstellbar ist, wie es eines Tages sein wird, wenn wir bei dir sind, beim großen himmlischen Hochzeitsmahl und dann bis in alle Ewigkeit in diesem neuen Jerusalem sein dürfen, mit dir und dich Tag für Tag von Angesicht zu Angesicht sehen und all diejenigen, die in der ganzen Menschheitsgeschichte zu dir gehört haben, sich zu dir gehalten haben, von dir gerettet wurden. Unvorstellbar. Aber das Leben mit dir, da geht es nicht nur um die Ewigkeit, da geht es eben auch schon darum, dass wir dich heute an unserer Seite haben, dass wir dich heute in unserem Leben haben, in unserer Mitte haben, auch in unserer Gemeinde, dass wir rückblickend auf die Geschichte der Gemeinde auch da immer wieder nur staunen können. Du hast sie durch so viele Höhen und Tiefen geführt. Und wenn wir sehen, was heute daraus geworden ist, durch dein Wirken, durch deinen Heiligen Geist, können wir nur loben und danken. Und da dürfen wir auch uns darüber freuen, dass du auch in Zukunft bewahrend deine Hände um uns hältst und wollen auch jeden Sonntag weiter darum bitten, dass du deine Engel aufstellst, um unsere Kirche alles Böse, alles Falsche, alles Unwahrhaftige fernhältst und uns wirklich auch diese Konzentration auf dich und dein Wort schenkst, dass wir uns nicht vom Bösen beeindrucken lassen, nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, auf dieses Böse schauen, so sehr es tagtäglich auch immer wieder nach unserem Leben greifen mag, uns bedrängt. Aber dass wir doch auf dich schauen, auf dein Wort, auf deine Verheißungen, auf deine Gegenwart. Und ich befehle dir nochmal, auch die vielen Angeschlagenen und Niedergeschlagenen, Verzagten und Verzweifelten an in diesen Tagen, von denen sich mancher auch schon das Leben genommen hat, weil er diesen ganzen Wahn und Terror nicht mehr ertragen konnte, dass doch noch viele mit uns den Blick auf dich, den Heiland und Herrn, richten, der wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und wie du es gesagt hast, wenn all dies anfängt zu geschehen, so erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir schauen auf dich, den Herrn. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.